Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Jetzt muss ich euch mal alle anschauen. Schön schaut sie aus. Schön wieder hier zu sein. Ich war letzte Woche, habe ich einen kurzen Ausflug gemacht und durfte ein Wochenende lang 100 Frauen inspirieren, die aus evangelikalen Kreisen kommen. Und ihr habt jetzt letztes Wochenende richtig Party. Es waren Amerikaner da, es waren Engländer da, es waren Tschechen da, sicher auch welche auch aus Ungarn, aus Österreich. Also es war Halligalli letzte Woche, habe ich mir sagen lassen. Leider hat die Südtirolerin gefehlt. Aber heute müsst ihr wieder mit mir Vorlieb nehmen. Letzte zwei Wochen, wir hatten Chris Larkin bei uns sprechen. Letzte Woche Michael Appetauer. Richtig gut. Aber wir haben heute auch wieder Gäste da. Und zwar haben wir ein Team aus One Church England bei uns, rund um Pastor. Den Namen weiß man mir gerade nicht ein. Oh, Hilfe, Caroline! Thank you very much for being here with us. Und wenn du sie morgen hören und erleben willst, darfst du zu Life Church International kommen. 16 Uhr, einfach einmal die Stiegen rauf. Genau. Ihr dürft euch wieder setzen, you can be seated. Manche von denen sind sogar schon das zweite und dritte Mal hier. Also richtig krass, sie kommen auf eigene Kosten, die eigene Zeit sowieso, und unterstützen Life Church International und das, was wir hier mit unserer Gemeindegründung sozusagen machen am Sonntag. Richtig cool. Super. So, ich bete kurz und dann habe ich ein paar Bilder für euch. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist, dass du hier bist, dass du jeden kennst. Und ich danke dir, dass du dir einen Weg bahnst zu uns persönlich, einen Weg bahnst nach Europa, nach Österreich, zu den Herzen dieser Nation, zu den Menschen in dieser Nation. Und wir sind erwartungsvoll für das, was du in uns und durch uns tun möchtest. Amen. Ich habe heute etwas ganz frisch Gekochtes mit. Es gibt heute nicht nur frisch Gekochtes beim Bistro-Special danach, sondern auch heute aus dem Wort Gottes. Und wir schauen uns heute eine Person in der Bibel an, über die Jesus sagt, dass es keinen gibt, der von einer Frau geboren wurde, der bedeutender war als er. Und gleichzeitig der unbedeutendste im Reich Gottes. Spannend. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Und wir klicken uns ein bisschen durch. Ich mag Kunst. Das ist in der Hagia Sophia zu finden, in Istanbul. Das finden wir in Wien, im Kunsthistorischen Museum. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber manche nicken hier ganz weise, dass sie das schon mal gesehen haben. Das ist von Rembrandt. Ich glaube, es hängt in New York. Das ist Caravaggio, genau. Der Kopf gehört zu der Person, über die, der wir heute reden. Das ist ein bisschen lieblicher als der Kopf auf der Platte, oder? Das gefällt uns vielleicht besser. Genau. Und das war ChatGPT. Ich habe gedacht, ich muss es heute fragen. Und dann habe ich gesagt, bitte einmal mit Heuschrecken. Und ich hätte noch sagen sollen, mehr Heuschrecken und Wildhonig. Und über die Person, über die wir heute sprechen, ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer. Ich glaube, das Bild haben wir uns eingeprägt, das uns ChatGPT vorgegeben hat. Ich verspreche euch, die Predigt ist nicht von ChatGPT, okay? Ihr dürft beruhigt sein. Und Johannes der Täufer, der wurde schon im Alten Testament vorgekündigt, dass da einer kommen wird vor Jesus. Und ich habe diese Woche diesen Typen studiert und ich fand ihn mega spannend. Und ich habe mir gedacht, es passt wie die Faust aufs Auge zu uns in unserer Zeit, in der vorösterlichen Zeit. Und ich empfinde, dass wir von diesem vielleicht etwas strangen Typen, der Heuschrecken ist und einen Kamelhaarumhang hat und der irgendwie sehr komische Dinge gesagt hat, wie kehrt um, lasst euch taufen, lasst euch eure Schuld reinigen, dass wir uns den heute anschauen, weil ich glaube, dass wenn Jesus von ihm sagt, dass er so bedeutend war, also der bedeutendste Typ von allen, dass vielleicht wir uns eine Inspiration für unser Leben, aber auch für die Menschen, mit denen wir zu tun haben in unserem Leben, daraus nehmen können. Und wir finden die Geschichten oder das Auftreten von ihm in allen vier Evangelien. Aber ich möchte mit euch gemeinsam einen längeren Abschnitt, weil Bibellesen ist nie falsch, okay? Längerer Abschnitt, so seid wach, lest mit, holt eure Bibel raus, holt euer Handy raus, nicht auf Instagram oder TikTok gehen, nur die Bibel-App öffnen. Lukas 3, Abvers 2. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute: Was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte: Verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen denn wir tun? Er antwortete: Beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und noch viel anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die Botschaft Gottes. Er wies auch den Tetrarchen Herodes zurecht, weil dieser dem eigenen Bruder dessen Frau Herodias weggenommen hatte. Johannes hielt ihm außerdem all das Böse vor, das er sonst noch getan hatte. Da fügte Herodes allem begangenen Unrecht auch noch das hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Johannes ist ein Typ oder ein Typus von Prophet vom Alten Testament. Allein wie er empfangen wurde und geboren wurde, also die Eltern waren im sehr hohen Alter, hat niemand mehr damit gerechnet, dass sie ein Kind kriegen, dann wurden sie doch schwanger und haben den Johannes geboren, zeigt auf viele Propheten im Alten Testament hin. Johannes war einer, der eine Umbruchphase symbolisierte. Er hat eine Brücke gebaut vom Alten Testament, vom Alten Bund zu diesem Neuen, das am Anbrechen war. Er bündelte Erbe von dem Gesetz und der Propheten und gleichzeitig kündigte er voraus, dass das Reich Gottes angebrochen ist und dass die Zeit nun ist, umzukehren. Und Petrus in der Apostelgeschichte, der erzählt an mehreren Stellen zu verschiedenen Gruppen von Menschen, wie sich das mit Jesus so zugetragen hat. Und das Spannende ist, dass Petrus, wenn er darüber erzählt, wie das mit Jesus war, rückblickend, beginnt er nicht bei Jesus. Er beginnt schon mal im Alten Testament, aber dann beginnt er bei Johannes. Er beginnt bei Johannes und er sagt sowas zum Beispiel wie von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat. So vor Jesus gab es eine andere Person, die wichtig war und das war Johannes. Und mein erster Punkt, den ich heute machen möchte, ist, dass in den meisten Leben der Menschen taucht nicht zuerst Jesus auf, sondern eine andere Person, durch die er sich zeigt. Und ich hab danach gedacht, wer war mein Johannes in meinem Leben? Und das war meine Schwägerin und mein Bruder, Babsi und Dietmar. Bevor Jesus etwas in meinem Leben bewirkt hat, gab es jemanden, meine Schwägerin und mein Bruder, die ihm den Weg geebnet haben, die auf ihn hingezeigt haben, die eine Leuchttafel für Jesus waren. Spannend ist auch, Johannes hat selber nie Wunder getan. Er hat nie jemanden geheilt, er hat keinen Dämonen ausgetrieben, er hat nicht Wasser zu Wein gemacht, er hat kein Essen vermehrt, er ist nicht auf dem Wasser gegangen, er hat nicht ein Baum ist nicht zugrunde gegangen, weil er ein Wort gesprochen hat. Aber er war, so das, was er gesprochen hat, hat dazu gebracht oder hat dazu geführt, dass Menschen begonnen haben, an Jesus zu glauben. Wer war dein Johannes in deinem Leben? Wer war die Person, die eine Leuchttafel für ihn war? Wir sitzen alle hier, weil jemand uns vielleicht eingeladen hat oder weil uns jemand von diesem Jesus erzählt hat. Oder vielleicht unsere Eltern, wir aufgewachsen sind. Aber jemand war Johannes in unserem Leben. Und die Frage drängt sich auf, für wen wir Johannes sein können. Und das nicht nur einmalig, weil Johannes war jemand, der wirklich diese Brücke gebaut hat von etwas Altem hin zu etwas Neuem. Das ist das Alte Testament, die alte Ordnung, aber es beginnt etwas Neues. Und ich habe daran gedacht, mein Bruder und meine Schwägerin, das war nicht nur einmalig, das war ein immer wieder Begleiten und Beziehung bauen mit mir, ein richtiges Brücke bauen über viele, viele Monate und Jahre hinweg. Und wir können ein Johannes für andere Menschen sein. Das war die Aufgabe von Johannes, hinzuweisen, dass etwas Neues beginnt. Etwas Neues beginnt. Wie können wir eine Brücke bauen zwischen diesem Himmlischen und dem Weltlichen? Das Reich Gottes ist angebrochen. Und es ist immer noch angebrochen, es ist noch nicht vollendet. Wie können wir eine Brücke sein zwischen Weltlichem und Himmlischen? Wie können wir Johannes sein heute in 2025 und Himmlisches runterbringen in das Weltliche? Und Johannes hat nicht nur eine Brücke geschlagen, er hatte noch eine ganz spezifische Aufgabe. Die lesen wir in Johannes 1, 6 bis 8. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. An einer anderen Stelle sagt er, siehe das Lamm Gottes. Und er sagt wieder, hey, er ist ein Zeuge für Jesus. Das Opferlamm Gottes. Dieser Mann ist der Sohn Gottes. In Johannes 1, 29 bis 34. Das war seine Aufgabe. Dafür hat Johannes der Täufer gelebt. Zeuge für das Licht zu sein. Zeuge für das Licht zu sein. Und wir sind in einer Welt, und auch in der christlichen Welt, in unserer christlichen Bubble, wo es ganz viel darum geht, um unsere Bestimmung, um unsere Begabungen, um über das, was ist Gottes Wille, was hat Gott vor mit meinem Leben? Darf ich dir sagen, was Gott vorhat mit deinem Leben? Dass du Zeuge bist. Dass du Zeuge bist. Alles andere ist nicht so kompliziert. Mach das, was du gerne machst und was du gut kannst. Aber unsere aller Hauptaufgabe ist es, Zeuge zu sein, zu berichten. Und es ist manchmal voll lustig, wenn ich unterwegs zu den Pfeifers bin, also Matthias und Birgit Pfeiffer, Teil vom pastoralen Team. Und dann in ihrem Bus steigt manchmal ein älterer Herr ein. Und dieser ältere Herr schreit dann durch den ganzen Bus, dass wir Frauen auf gar keinen Fall Sex vor der Ehe haben sollten. Und wir sollten uns alle ganz dringend Jesus zuwenden. Und dann ist immer die peinliche Stille im Bus. Jeder schaut am Boden und ist peinlich berührt. Und nicht, dass die Botschaft an sich falsch ist. Bitte versteht mich richtig. Die Art und Weise des Zeugeseins kann man vielleicht verbessern. So das, was ich heute meine mit Zeuge, meine ich nicht, dass wir dann danach heute hier rausgehen und allen Menschen die Bibel um die Ohren schlagen und somit Zeuge sind und ihnen sagen, wie schlecht sie sind und wie sehr sie in die Hölle kommen und überhaupt und außerdem, sondern ich meine im positiven Sinne Zeuge sein, okay? Aber das ist eher unklar, oder? Im positiven Sinne Zeuge sein. Naja, sicherheitshalber. Von was berichtet dein Leben? Von was berichtet dein Leben? Worauf weist dein Leben hin? Was bezeugt es? Wenn Menschen dein Leben anschauen, von was würde es erzählen? Menschen schauen auf uns, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Vor allem die, die wissen, dass wir Jesus nachfolgen. Weil die wollen wissen, ist das wirklich ernst mit Jesus? Ist das wirklich was? Wir dürfen das nicht unterschätzen. Und unser Leben spricht, auch ohne dass wir manchmal sprechen, spricht unser Leben. Unsere Handlungen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir sind. Unser Leben kann sehr laut sprechen. Johannes hat sehr laut gesprochen, weil der hat ein bisschen die Bibel um die Ohren geschlagen, dem Herodes, und hat gesagt, das, was du jetzt tust, geht einmal gar nicht. Und er hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Und in der Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht, ob wir manchmal in der heutigen Zeit zu vorsichtig sind. Und ich meine damit nicht, dass wir mit Menschen, mit denen wir keine Beziehungen haben, ihnen ganz tolle Ratschläge geben hinsichtlich ihrer Sexualität, weil das glaubt ja jeder, dass Christen das machen. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, ob wir mit Menschen in unserem Leben, ob wir ein Gegenüber für sie sein können. Sprechen wir Worte des Lebens? Sagen wir zu unseren Freunden, hey, bist du dir sicher, dass das gerade eine gute Idee ist? Bist du sicher, dass du das nicht aufdecken solltest? Bist du sicher, dass so, wie du mit deinen Eltern umgehst, dass das das Richtige ist? Bist du sicher, dass du in dieser Unversöhntheit leben möchtest? Bist du dir sicher, dass dein Vergleichen mit Menschen dir was bringt? Oder vielleicht ist es Zeit, gewisse Sachen hinter dir zu lassen? Das meine ich. Wie können wir in das Leben von Menschen auf eine positive Art und Weise sprechen? Wer tut denn das heute noch? Wer tut das? Niemand. Na, wenn das ist dein Leben, was ist mein Leben? Du kannst dein Leben leben und ich lebe mein Leben. Und du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Die Caroline hat neulich in unserer Live-Group was ganz Tolles gesagt. Früher hatten Menschen Meinungen, jetzt hat jeder nur mehr Wahrheit. weil Meinungen bedeutet, man kann darüber reden, man kann diskutieren, man kann was sagen und jetzt ist alles deine Wahrheit, meine Wahrheit. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die uns gegenüber sind. Und die Menschen sehnen sich nach Aufrichtigkeit, nach aufrichtigem Interesse und auch, dass jemand manchmal sagt, hey, ist das wirklich eine gute Idee? Glaubst du das wirklich? Ich glaube, du solltest das und das offenlegen. Du solltest ehrlich sein. Wir können von Johannes lernen, Zeuge zu sein. Das ist unser Auftrag. Auf Jesus hinzuweisen, von ihm zu erzählen. Und das muss manchmal denke ich mir, das ist so in your face, aber ich glaube, wir können es auf eine gute Art und Weise hinkriegen. In der Apostelgeschichte steht auch, dass wir dann Zeuge sein sollen, wenn wir die Kraft vom Heiligen Geist bekommen haben. Wir brauchen die Hilfe vom Heiligen Geist. Ich brauche die Hilfe vom Heiligen Geist. Tagtäglich im Umgang mit Menschen. Tagtäglich. Wir brauchen die Hilfe, seine Kraft, um Zeugen von ihm zu sein. Und wisst ihr was, wir haben ja ganz oft Angst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich predige, ich mir immer, boah, welche Worte wähle ich? Und das ist dann auch noch im Livestream und für immer im Internet. Und man will ja niemanden anstoßen und wir wollen ja kein Anstoß sein. Und wir haben ganz oft Angst, Anstoß zu sein. Aber darf ich sagen, Anstoß ist nicht immer was Schlechtes. Ich hoffe, du gehst hier regelmäßig angestoßen nach Hause. Diesen Anspruch habe ich, weil erst mit einem Anstoß kommen wir zu denken und ich hoffe, du redest dann darüber mit Gott. Wir dürfen keine Angst haben, jemanden anzustoßen. Ich bin froh, dass ich oft von Gianni angestoßen wurde. Ich wäre nicht die Person, die ich bin. Ich wäre nicht die Person, die ich bin. Ohne dem, genau. Anstoß ist nicht immer was Schlechtes. Von was berichtet dein Leben? Mein dritter Punkt, den wir von Johannes lernen. Johannes war einzigartig. Und er hat seine Einzigartigkeit umarmt. So, wenn du dir jetzt denkst, ja, aber ich will keinen Kamelhaarumhang. Ich will nicht Heuschrecken essen und mich vom Wildhonig ernähren. Ich will auch nicht nie Alkohol trinken. Warum sagt jetzt niemand Amen? Sonderlich attraktiv wirkt das jetzt ja nicht. Aber das, was ich meine, ist, Johannes hat sich einfach nicht um sein Image gekümmert. Er war fokussiert auf etwas, auf seinen Auftrag, auf das, was er tun sollte. Er hatte ein bisschen ein Imageproblem. Wenn du dir jetzt denkst, aus seiner damaligen Zeit, dass ein Typ nur in der Wüste lebte, sich einen Kamelhaarumhang hatte, sich von Heuschrecken ernährt hat, niemanden mit sonst jemals zu tun hatte und dann auf einmal schreit, alle sollen umkehren und sich taufen lassen, das war damals auch nicht normal, okay? Sein Name ist auch absolut nicht normal und heute wäre es auch nicht normal. Er hatte ein Imageproblem, aber er hatte kein Problem mit seinem Image. Und wir sind einfach ganz gern cool und hip. Deswegen wollen wir auch nicht so gern jemanden anstoßen. Wir wollen gerne gemocht werden. Wir wollen, dass uns die Leute gut finden, auch uns als Church gut finden. Aber darf ich uns sagen, wir sind nicht hier, um hip oder cool zu sein oder nie ein Anstoß zu sein, sondern wir haben einen Auftrag und den gilt es zu erfüllen. Und unser Image und unser sozusagen Selbst darf mehr und mehr sterben. Johannes, der hatte selbst ja viele Jünger. Und dann eines Tages geht Jesus vorbei und Johannes sagt, ja, siehe, das ist das Opferlamm Gottes. Und dann entscheiden so ganz normal, siehe, das ist das Opferlamm Gottes. Und dann denken sich zwei Jünger, okay, ciao, Johannes, wir gehen jetzt mit Jesus. Und Johannes hatte kein Problem damit. Stellt euch das vor. Der war okay damit, dass zwei ihn verlassen haben. Er hat nicht geweint. Er hat sie nicht gerügt. Es war okay für ihn, dass die zwei mit Jesus mitgegangen sind. Johannes hat sich nicht beweisen müssen. Johannes hat nicht schreien müssen. Hier bin ich, ich bin wichtig. Ich bin Johannes der Täufer. Ich bin Johannes der Täufer. Schaut mich an. Ich habe einen Kamelhaarumhang. Ich bin was Besonderes. Johannes war weder von Minderwertigkeit geleitet, noch war er stolz. Er hat seine Einzigartigkeit umarmt. Er wusste, wer er ist, wozu er auf dieser Welt ist. Und er hat das gelebt. Ich finde, das inspiriert, also mich inspiriert das sehr. Mich inspiriert das sehr. Es war aufregend, aber sehr unaufgeregt. So, was nehmen wir für uns mit? Brücke zu sein, Brücke zu schlagen. Vor Jesus kommt ein Johannes. Wir nehmen uns mit, dass wir Zeuge sein dürfen. Und dass unser Image und dass es um unser Image geht, immer kleiner werden muss. Das hat Johannes selbst einmal gesagt. Ich darf weniger werden und er, Jesus, muss mehr werden. Was war die Botschaft von Johannes? Wir lesen es kurz nochmal. In Lukas, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Er rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Timothy Keller war ein Theologe, hat eine große Gemeinde in New York geleitet, ist Autor von vielen Büchern, ein toller Autor, den ich sehr empfehlen kann. Und er hat gesagt, dieses Wegbahnen, Wegebnen in der damaligen Zeit, es gab ja nicht, oder das, dieses Bild kommt von einer Zeit, wo es keine Straßen gab. Und damit der König irgendwo hinkommen kann, musste vorher jemand den Weg ebnen. Musste sicher gehen, dass der König dort hinkommt, dort durchkommt. Und deswegen ist dieses Bild, das hier von Jesaja übernommen wird und das sozusagen Johannes über sich selbst sagt, bereitet dem Herrn den Weg, der König kommt. Geht sicher, dass die Pfade geebnet sind, dass das Tal aufgefüllt ist und die Hügel abgetragen, dass er durchkommt. Wenn Johannes sagt, dass sie umkehren sollen, bedeuten geebnete Wege Zeichen von Umkehr. Wie bahne ich Jesus einen Weg? Und jetzt kommt ein bisschen die Innenschau, das Zeuge sein und Brücke bauen. Das sind Dinge nach außen, die wir für andere tun. Aber ich glaube, dass Johannes auch ganz für uns persönlich, dass diese Worte zu uns sprechen dürfen, weil Jesus hat eigentlich mehr oder weniger dasselbe dann gesagt. Kehrt um, das Reich Gottes ist angebrochen. Und wir sind gerade in der Fastenzeit, mittendrinnen. Und wer fastet von euch auf irgendetwas? Alkohol, Schokolade, Social Media? Ja, Caroline, almost. Wir sitzen gemeinsam im Büro, da weiß man manches. Und da passieren so Hoppalas, aber okay, zurück zur Fastenzeit. Wenn du fastest, ist das super. Wenn du aber nur fastest, ohne Jesus bewusst mehr Raum zu geben, dann ist es eine Diät. Ups. Wir fasten, um Gott Raum zu geben, um ihm Raum zu schaffen, um die Hügel abzutragen. Wir bereiten uns auf ihn vor, wir öffnen unsere Türen, wir machen unser Innerstes auf für ihn. Umkehr, Buße tun, schwere Wörter. Es bedeutet ganz simpel, dass man sich entscheidet, von der einen Sache abzulassen und sich Gott hinzuwenden. Sich Gott hinzuwenden. Wisst ihr, was Sünde im Urtext bedeutet? Zielverfehlung. Zielverfehlung. Das bedeutet, dass wir etwas tun, etwas leben, uns nach etwas ausrichten, dass das Ziel verfehlt. Etwas, wofür es nicht bestimmt ist. Österreich ist ja bekannt für ganz viele Geisterfahrer. Also in Südtirol sagt man das über Österreich. Ich weiß nicht, wer von euch öfter im Auto sitzt und das Radio wird unterbrochen. Hilfe, Hilfe, wir haben einen Geisterfahrer auf der A, irgendwas. Und wisst ihr, Umkehr bedeutet, ich fahre in die falsche Richtung und ich muss umdrehen. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte bei der nächsten Möglichkeit wenden. Das ist Umkehr und Buße tun. Das heißt, ich weiß, und es geht hier nicht in erster Linie um Verhalten, weil unser Verhalten hat immer eine tiefere Wurzel, weil nicht das Problem ist, was aus unserem Mund rauskommt, sondern das, was drinnen ist, sagt Jesus. So, wir beschäftigen uns mit dem, was in uns drinnen los ist und wir machen eine Wendung hin zu Gott. Hin zu Gott. Und ich sage euch eins, ich tue regelmäßig Buße. Und ich kann dir nur empfehlen, dasselbe zu tun. Und mein Vorbild ist der Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Johannes ruft uns auf, umzukehren. Das hat Jesus auch getan. Und wenn wir im Auto sitzen und ein Navi haben oder wenn wir in einem Boot sitzen und es ist ein Kompass und es orientiert sich an einem Punkt. Und für mich immer wieder Buße zu tun heißt zu schauen, wo gehe ich weg von meinem Orientierungspunkt? Wo ist mein Herz weg von dem, was Gott denkt, wie Gott ist, was er von mir möchte? Und ich mache das regelmäßig, meistens am Sonntag. Und dann sitze ich mit meinem Notizbuch. Dann habe ich meine Plusliste. Dann habe ich meine Minusliste. Und dann gehe ich durch, warum mich die Person aufregt, warum mich diese Situation herausfordert, was dieses mit mir macht, warum ich hier Eifersucht verspürt habe, warum ich hier mit Zorn innerlich verspürt habe. Und ich gehe Situationen durch und ich prüfe mich. Und ich kann umkehren und ich kann Vergebung empfangen und meine Last wird leichter. Und ich komme drauf, ja, meine Person regt mich auf, weil nicht die Person, sondern es hat was mit mir zu tun. Super. Eine Reflexion mit Gott zu haben, das ist Buße tun und umkehren, sich an ihm auszurichten. Es geht um unsere Wurzeln. Verhalten ist nur die Frucht. Wir müssen zur Wurzel. Deswegen sagt auch Johannes in diesem Text, den wir vorher gelesen haben, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jetzt in dieser vorösterlichen Zeit, es ist in der Kirchengeschichte eine Zeit, um Buße zu tun und umzukehren, um diese Hügel abzutragen. Und ich habe gedacht, ich glaube, wir haben voll viele Hügel. Wir haben Mauern aufgebaut. Wir haben Dinge, die uns beschäftigen, die uns vielleicht nicht loslassen. Und Buße tun, umkehren, heißt auch, diese Hügel abzutragen. Dinge, die uns widerfahren, abzutragen. Mein letzter Punkt, wo uns Johannes inspiriert, ist, Johannes sitzt im Gefängnis und wir müssen uns vorstellen, dass er eigentlich genau wusste, wer Jesus war. Er sagte, ich bin der Zeuge für ihn, er ist das Opferlamm, Ich bin nicht mal so viel wert, ihm die Sandalen, die Sandalen auszuziehen, aber er hat einen Moment des Zweifelns. Er ist sich nicht ganz sicher, ob Jesus wirklich der Messias ist, der Retter ist. Und er lässt seine Jünger zu Jesus schicken und fragt und fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Der hat ihn getauft. Ich nehme mal an, dass er vielleicht auch Gottes Stimme gehört hat. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Und der zweifelt jetzt, ob Jesus wirklich der Messias ist? Hä? Wie geht das? Und ich glaube, dass es uns ermutigen darf, dass wenn wir zweifeln, wenn wir nicht ganz sicher sind, ob Jesus wirklich der Jesus ist, bist du wirklich der, von dem wir da jeden Samstag in der Church reden? Bist du wirklich der, von dem wir in der Live-Group reden, zu dem wir beten? Bist du wirklich der, dass dann auch du diese Frage stellen darfst? Und Johannes hatte offensichtlich ein Bild über diesen Jesus, über diesen Messias. Und Jesus hat das offensichtlich nicht ganz erfüllt. Vielleicht hatte Johannes auch die Hoffnung, dass er die Römer raushaut und dass er jetzt endlich das verheißene Land, das gelobte Land wird wieder aufgerichtet und die alte, zu Davids Zeiten, die alte Herrlichkeit wird wieder hergestellt. Und Jesus hat das aber nicht erfüllt. Und Jesus erfüllt uns unsere Vorstellung auch nicht immer ganz. Wir haben auch ganz oft Vorstellungen über Jesus, die ihm aber nicht zur Gänze entsprechen. Geprägt von unserem Leben, manchmal auch unsere Eltern, wie wir aufgewachsen sind und. Und ich glaube, dass auch wir manchmal fragen, und ich verwende jetzt das Wort fragen müssen, bist du wirklich so, Jesus? Und wir dürfen erwarten, dass er uns eine Antwort gibt. Und dass das Gottesbild angeglichen wird. Dass das, was wir denken, wie Jesus ist, dass es vielleicht gar nicht so ist und dass es verändert werden darf. Auch das ist Umkehr. Auch das ist Umkehr. Dass da, wo wir falsche Gottesbilder haben, dass sie erneuert werden. Das Team kann dazukommen. Johannes der Täufer, der größte, der bedeutendste, der je von einer Frau geboren wurde. Ein Stranger-Typ. Mit einem klaren Ziel, Zeuge zu sein, Brücke zu schlagen, auf Jesus hinzuweisen. Der aber dort nicht nur stehen bleibt nach außen, sondern die Menschen nach innen was ausgelöst hat. Umzukehren, sich taufen zu lassen, Vergebung zu empfangen. Darf ich uns bitten, aufzustehen? Wir wollen uns einen Moment nehmen, um das, was wir gehört haben, wirken zu lassen. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, um dich besser zu fokussieren. Und ich glaube, dass Gott für dich etwas gehighlightet hat heute. Am Beispiel von diesem Wegbereiter. Ich glaube, dass Gott sich einen Weg gebahnt hat zu dir jetzt. Vielleicht hast du dich daran erinnert, wer dein Johannes in deinem Leben war. Vielleicht hast du dich erinnert, für wen du schon ein Johannes warst. Vielleicht spürst du eine Sehnsucht, wieder ein Johannes für wen anderen zu sein. Vielleicht wurdest du angeregt, wieder in das Leben von Menschen bewusst zu sprechen und Zeuge zu sein von seiner Liebe, von seiner Wahrheit, von seiner Güte, von seinem Wesen. Vielleicht wurdest du angeregt, Jesus heute die Frage zu stellen, bist du wirklich der Eine? Bist du wirklich der Weg? Bist du wirklich das Leben? Bist du wirklich der? Vielleicht wurdest du heute angeregt, in dein Herz zu schauen und umzukehren, kein Geisterfahrer mehr zu sein. Vielleicht schreien manche Themen in dir, bitte wenden. Du kannst heute wenden. Du kannst heute sagen, ich wende mich wieder Gott zu. Ich werde mein Ziel nicht länger verfehlen. Das Ziel, das Jesus ist. Vielleicht möchtest du aber auch heute ganz bewusst umarmen, wer du bist. Dass dein Image gar nicht so viel wert ist. Was andere denken, bei anderen gut anzukommen. Vielleicht möchtest du heute eine Entscheidung treffen, gering von dir zu denken, abzulegen. Wir bahnen einen Weg für Jesus. In unserem Leben, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien, in dieser Stadt. Vater Gott, ich möchte beten, dass wir mutig Wege bahnen. Dass wir mutig, ähnlich wie Johannes, sein können für andere Menschen. Leuchtschilder, Hinweisschilder auf Jesus hin, auf dich hin. Vater, ich bete, dass wir es schaffen, Brücken zu schlagen, Zeugen zu sein. Und Vater, ich bete, dass jeder, der die Sehnsucht hat, heute zu wenden, dass sie es schaffen, dass sie sich durch deine Hilfe, dass sie wenden und dass sie nicht tiefer fallen können als in deine liebenden Arme. Vater, ich danke dir, dass in diesen nächsten Wochen unser Gottesbild über wer Jesus ist, besonders zu Ostern erneuert wird. Wir wollen uns bereit machen für das, was du in uns und durch uns tun möchtest. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen und ich lade dich ein, dich bereit zu machen. Das, was Gott für dich gehighlightet hat, heute ernst zu nehmen. Zu beten, mit ihm im Austausch zu sein. Vielleicht möchtest du auch danach zum Gebetsteam kommen. Wir beten sehr, sehr gerne mit dir.